SRB Interview.
Heute mit Dr. Volkmar Jöstl, Reformationshistoriker. Jöstl studierte Geschichtswissenschaft in Leipzig und arbeitete danach am Stadtgeschichtlichen Museum in Wittenberg und als Abteilungsleiter der Sammlungen der Lutherhalle Wittenberg. Später promovierte er in Leipzig über den Reformator Andreas Bodenstein. Und von 1998 bis 2008 war er als Bereichsleiter der Sammlungen der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt tätig. Im März 2025 begrüßte man ihn im Saalfelder Stadtmuseum. Dort hielt er einen Vortrag über den Bauernkrieg in Ostthüringen und im Saaletal. Und ich hatte Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Herr Doktor, wer war wegweisend für Ihre berufliche Entwicklung?
Das ist Max Steinmetz. Er hat 1958 schon in Jena, also in Thüringen, angefangen, diese Konzeption der frühbürgerlichen Revolution auszuarbeiten. Das sah eben gerade die Einheit von Reformation und Bauernkrieg vor. Und da wurde sein Assistent Gerhard Brendler, der kam gerade vom Geschichtsstudium in Leningrad, heute St. Petersburg, und dieser Brendler, der hatte die ganzen Diskussionen der Sowjethistoriker in petto. Und der hat die eingebracht und die haben jetzt durchaus im partiellen Gegensatz zu den sowjetischen Sichtweisen, wie gesagt, eine eigene DDR-Auffassung dazu entwickelt. Und ich habe bei diesem Max Steinmetz in Leipzig meine Doktorarbeit geschrieben, über ein Thema der Reformationsgeschichte natürlich. Und bei dem habe ich unheimlich viel gelernt. Das war noch ein, wenn man so will, ein Historiker der alten Garde. Der hat also bei Gerhard Ritter, einem bedeutenden deutschen Historiker, leider ist er dann auch bei den Nazis gelandet, hat er promoviert und ist dann nach dem Krieg in sowjetischer Kriegsgefangenschaft Marxist geworden und einer der führenden marxistischen Reformationshistoriker in der DDR. Der ist 1990 gestorben. Ich habe ja ein ganzes Berufsleben in Wittenberg am Lutherhaus gearbeitet. Dort habe ich dann in den 70er und 80er Jahren Gerhard Brendler kennengelernt. Und das war eine Marke, sage ich Ihnen. Das war der hat auch viele Leute herausgefordert. Der war mit Zunge und Feder, war der wortmächtig, konnte mit dem Wort umgehen. War eine faszinierende Persönlichkeit. Und diese beiden Leute waren es eigentlich, die mich, was mein Blick und meine Begeisterung für die Reformationsgeschichte wesentlich befördert haben.
Gibt es Publikationen von Ihnen?
Ja. Ich schreibe immer mal, ich war ja am Museum, ich habe meistens Ausstellungen gemacht und Vorträge gehalten, was man so am Museum macht, Sammlungsbearbeitung, Öffentlichkeitsarbeit. Und hin und wieder ist immer mal ein Aufsatz abgefallen, vor allen Dingen über Andreas Bodenstein von Karlstadt, das ist ja der gewissermaßen zwischen Münzer und Luther steht. Von Luther immer angegriffen worden, er sei ein Epigone Münzers und er sei auch so ein gewalttätiger Mensch. Und Karlstadt fühlte sich nun bemüßigt, immer deutlich zu machen, er habe mit Münzer und dessen Gewaltfantasien nichts zu tun. Luther hat ihm das nicht abgenommen, aber Karlstadt hat wirklich sich entschieden, von jeglicher Gewalt abgegrenzt.
Ja, ich sehe schon, das ist für Sie ein weites Feld und wir könnten da jetzt noch Stunden drüber sprechen. Ich habe aber jetzt das nächste Thema schon parat, nämlich 1989, Stichwort friedliche Revolution. Wenn Sie als Historiker draufschauen auf diese Zeit, aber auch als Privatperson.
Es war damals nichts anderes möglich. Die DDR war so am Ende wirtschaftlich, dass es so kommen musste, weil alle anderen Alternativen nicht gangbar waren. Ich streite mich da nie, weil ich will nicht unbedingt auf meine alten Tage mich mit Leuten um des Kaisers Bart streiten. Aber in meinen Augen war es keine Revolution. Friedlich war der Übergang sicher, aber es war keine Revolution. Wissen Sie, ein Historiker, der denkt in langen Wellen. Der sieht auch, Revolutionen sind nie irgendwelche Einzelereignisse. So war in Russland der Sturm aufs Winterpalais keine Revolution, sondern Revolution sagt es ja schon, Umwälzung. Da werden alle Verhältnisse von den Füßen auf den Kopf, je nachdem. Ja. Und das ist in der sogenannten friedlichen Revolution auch passiert, aber umgekehrt. Es war also in meinen Augen ein restaurativer Prozess, kein revolutionärer. Ich will nicht das böse Wort Konterrevolution benutzen, aber schaut man auf die Ergebnisse, wie es ja schon in der Bibel steht, dann sind partiell, natürlich passiert in der Geschichte immer alles nur partiell und nie total, sind die alten Verhältnisse, die man mit der revolutionären Umwälzung der Nachkriegszeit geschaffen hat, wieder zurückgedreht worden. Das sieht man am allerdeutlichsten bei der Treuhand, wo die durchweg wieder in die alten Hände gekommen sind. Die Grundstücke, die Fabriken und so weiter. Das war Programm. Und das ist keine Revolution in meinen Augen. Wenn man es mit einer klassischen Revolution vergleicht, kann man sagen, es war eine thermidorianische Konterrevolution. Die Thermidorianer, das waren ja die Mitstreiter von Robespierre und von Gist, die wollten nur die schlimmsten Ausuferungen des Terrors beseitigen und glaubten dann weitermachen zu können wie vorher. Da sollten sie sich gründlich täuschen. Einmal eingeleitet ging die Welle bis zu Bonaparte, ja sogar bis zum alten Königtum wieder zurück. Und die Leute wurden dann selber von der Geschichte davongespielt, die den Robespierre gestürzt haben. Und wenn man sich die Leute anguckt, könnte man jetzt historisch vergleichen, die Leute, die 1989 diese Umwälzung gemacht haben, also die Bürgerrechtler, die haben ja zum großen Teil, nicht alle, aber viele haben geglaubt, wir werden die unmenschlichen Machtmechanismen abschaffen und die SED abschaffen, aber ansonsten werden wir eine sozialistische Gesellschaft aufbauen, die frei ist von Repression. Das war der gleiche Irrtum, den die Thermidorianer 1794 ausgesessen sind. Aber das ist ein weites Feld.
Und wie ordnen Sie die derzeitigen politischen Verhältnisse ein mit kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit?
Also auch da bin ich in meinem Bekanntenkreis in letzter Zeit sehr auf Unverständnis gestoßen. Ich halte es da mit den Putin-Freunden und Putin-Verstehern Gabriele Krone-Schmalz, Harald Kujat, Martin Wehrle und vielen, vielen anderen, die sagen, schaut hin, wie es dazu gekommen ist. Da hat der Westen Kraft seiner Wassersuppe geglaubt, er bestimme jetzt die Weltpolitik. Fukuyama hat ja sogar gesagt, die Geschichte ist zu Ende, indem er also auf Hegels Weltgeist anspielte. Demokratie, höher kann sich die Menschheit nicht entwickeln, die wird sich jetzt überall in der Welt durchsetzen. Und das haben die im Westen geglaubt. Wir müssen bloß ein bisschen Druck ausüben und dann wird die ganze Welt demokratisch werden, wie wir uns das vorstellen. Und da hat man Russland ganz bewusst, es ist kein Fehler. Manche klugen Leute sagen, da haben wir einen Fehler gemacht. Ich bin der Meinung, das war eine Strategie. Man wollte Russland in die Ecke drängen und gewissermaßen von außen zwingen, das Land zu öffnen, nicht nur den Oligarchen zu öffnen, sondern den westlichen Oligarchen zu öffnen, an die russischen Bodenschätze ranzukommen, so weiter und so fort. Und diese ganze NATO-Osterweiterung, die führte systematisch dahin, dass wir dann diesen Krieg hatten. Putin hat so oft gewarnt und hat gesagt, Leute, lasst uns an einem europäischen Sicherheitssystem arbeiten, was die Interessen aller Seiten beachtet. Das hat der Westen in seiner kollektiven Verblendung und Überheblichkeit übersehen oder übersehen wollen und dazu ist es dann gekommen. Jeder Krieg, der begonnen wird, ist eine schreckliche Sache, ist ein Verbrechen. Aber indem wir das verurteilen, lösen wir die Ursachen dieses Krieges nicht und die liegen tiefer. Und die liegen eben auch und vor allen Dingen im Westen. Das ist meine Auffassung zu der Sache.
Dann sage ich Dankeschön für Ihre Offenheit, für das Gespräch. Dankeschön, Herr Dr. Volkmar Jöstl. Im Gespräch mit dem Reformationshistoriker Dr. Volkmar Jöstl war für Sie Karin Berger, Radio SRB.